Gretchenfrage.
So, Prost.
Prost.
Prost. Prost. Wie gehst du zuerst hier? So. Prost. So.
Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage. Heute wieder mal ein Stammtisch. Und zwar wirklich aus einer Kneipe, nämlich so, dem wunderbaren Wirtshaus Borbeck, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Wir sind hier zu Gast und wir haben einen Gast, und das ist der David, der sich aus der verbotenen Stadt hierher auf den Weg gemacht hat.
Verbotene Stadt musst du, glaube ich, erklären, oder?
Nein, das muss ich nicht erklären, das haben wir schon mal erklärt.
Haben wir das erklärt, dass die verbotene Stadt ist, aus Gelsenkirchener Sicht?
Ich weiß es gar nicht genau. Ich muss allerdings dazu sagen, eigentlich bin ich Rheinländer und darum ganz harmlos.
Mit dem kann man umgehen, sagst du?
Ja.
Alles klar, okay. Ja, warum haben wir dich heute dabei? Du hattest uns eine E-Mail geschrieben, weil wir gefragt haben, Leute, wenn ihr mit uns reden wollt, dürft ihr das gerne tun. Und dann hast du gesagt, hey, das mache ich mit. Und uns deine E-Mail geschrieben, die haben wir gelesen und uns gedacht, ja, okay. Was machen wir denn da jetzt mit?
Also, ja, ein ganzer Batzen an Themen, aber hochspannende Themen. Deswegen freuen wir uns echt, dass du da bist. Das ist echt cool. Mach das nicht.
Ja, ich mach das nicht, aber du musst lauter reden.
Ja, nein, wenn ich lauter rede, dann hört mich ja. Ja, ist egal. Ja, nee, ist doch laut genug, oder nicht?
Ja, jetzt geht's.
Ja, nur also.
Okay. Ja, ich schlage vor, dass du einfach mal anfängst zu erzählen, was genau da eigentlich
war. Wie bist du überhaupt auf uns gekommen?
Genau, damit kannst du mal anfangen und dann schauen wir einfach gleich mal, wo es hingeht.
Auf euch gekommen bin ich eigentlich darüber, dass ich generell einfach sehr viel Podcasts höre, sehr viel in dem Universum unterwegs bin. Mhm. Und dann kam auf einmal so ein theologischer Podcast daher und hat mich erst ein bisschen befremdet und dann habe ich mir gedacht, das höre ich mir trotzdem mal an, weil das eine Welt ist, mit der ich eigentlich fast gar nichts zu tun habe. Mhm. Also ich war zwar als kleiner Junge bei den Messdienern, aber das war halt eher, weil man sich da treffen konnte, da stand ein Billardtisch. Und irgendwie in der Messe dienen, das war halt eher so ein Hobby, so eine Freizeitbeschäftigung. Mhm. Und hatte so einen kleinen Wettbewerbscharakter, irgendwie wer macht die meisten Dienste in der Woche. Und dann bin ich erst später mit Leuten in Berührung gekommen, die sich wirklich für Religion interessieren und habe dann immer wieder mal versucht, deren Denken zu verstehen und fand das bisweilen schwierig. Mhm. Fand das bei euch dann aber eigentlich ganz nett, weil man da doch sehr viel diskutieren konnte und das Ganze irgendwie jetzt gar nicht so sehr mit meinen Haltungen und Weltansichten kollidierte, wie ich das vorher gewohnt war.
Was waren das für Leute, denen du da begegnet bist?
Viel fand im Signa-Raum statt. Da habe ich also soziale Arbeit studiert vor einigen Jahren. Mhm. Und die Region so zwischen Siegen und Gießen wird auch ganz gerne als der deutsche Bible-Belt bezeichnet. Da sind also sehr, sehr viele kleine freikirchliche Gemeinden unterwegs, mhm, und die sind auch sehr radikal. Also
was ist dann radikal?
Insofern, dass die Mädchen zum Beispiel keine Hosen tragen dürfen und nur mit Zopf in die Schule oder aus dem Haus gehen dürfen. Da wird mit 18 Jahren dann auch schnell innerhalb der Gemeinde geheiratet. Und ich habe auch zum Beispiel jemanden kennengelernt, mit dem ich mich im Zug ganz normal unterhalten habe. Mhm. Und der mir dann auf einmal erzählte, dass es ja übrigens so sei, dass die Knochen der Dinosaurier nur in der Erde vergraben wären. weil Gott uns eine Aufgabe geben wollte, dass wir da so eine Art Puzzle zu lösen haben oder sonstiges.
Das finde ich so faszinierend, weil ich solchen so Biblizisten, also so Hardcore-Leute, die halt wirklich eine Welt in 7 Tagen erschaffen und so und alles genau so, wie das da in Geschichten erzählt wird. Und da habe ich mir immer gedacht, bei den Gedanken, ja und solche, was glauben die denn dann? Und Dinosaurierknochen und C14-Methode, das ist dann alles eine riesen Glaubensprüfung für solche Leute oder so. Und jetzt kommst du mit der Geschichte und das ist echt, jetzt also wirklich.
Ja, also das sind auch ganz interessante Weltbilder, die sich da dann bisweilen auftun. Also ich habe dann versucht, mit dem auch so ein bisschen Diskurs zu machen.
Ja.
Und habe zum Beispiel mit ihm über Homosexualität geredet. Weil das einfach ein Thema ist, was mich biografisch einfach immer wieder mal sehr beschäftigt hat. Und habe dann versucht, mit ihm darüber zu argumentieren, dass...
Wenn wir rumfuchteln, musst du einfach weiter sprechen, weil das sind so diese Signale, die sieht ja keiner, deswegen machen wir einen Podcast.
Ich habe der Marc gesagt, er soll den Tisch nicht anpacken, damit ihr nicht so einen Stress habt beim Hören.
Ich soll den Tisch nicht anpacken. Ja.
Das sieht allerdings, auch wirklich sehr interessant aus, wenn dabei gefuchtelt wird.
Sorry, jetzt haben wir dich massiv unterbrochen.
Ja, das ist immer live, glaube ich, irgendwie. Live on tape oder so. Entschuldigung, du warst bei, das versucht, mit denen über Homosexualität zu diskutieren.
Ja, und habe also den Standpunkt vertreten, dass eigentlich die Bibel doch sagt, dass Gott alle Menschen liebt und da müssten dann die Homosexuellen doch eigentlich auch drunter sein. Und nach einigem Hin und Her bildete sich dann quasi ein Konsens, also die Homosexuellen, das sei dann eigentlich schon okay, die sollten es halt nur nicht praktizieren. Und um dann aber doch irgendwie eine Sinnerfüllung für ihr Leben zu finden, könnten die ja dann auf Mission gehen und dann anderen Leuten Glauben bringen und dadurch dann Erfüllung finden. Mhm. Also es waren wirklich sehr skurrile Situationen.
Ja, gut, kann man so machen.
Damit hast du dich arrangieren können? Oder hast du gesagt, weiter kriege ich sie nicht und lass was mal dabei?
Ich habe das für mich unter Zynismus abgebucht, aber das war halt auch wirklich eine Situation, da saß ich halt im Zug, ich habe den Menschen nie wieder gesehen und sah jetzt auch nicht die große Chance, innerhalb von einer Stunde diesen Menschen aus seinem Weltbild herauszulösen. So, das war irgendwie so das meiste an kritischem Input, das ich überhaupt schon in den reinbringen konnte in der Situation.
Das ist im Übrigen so als Seitennotiz, ich finde das immer so ein bisschen gefährlich tatsächlich. Also ich habe das mal gehabt. Ich denke, wir können auch ein bisschen erzählen einfach, ne? Das machen wir sonst nicht. Normalerweise bringen wir unseren Gesprächspartner mal aus. Ich hatte mal das Vergnügen mit, ich würde auch sagen, recht traditionalistischen Christen mal zu sprechen. Da war ich in Straßburg. Habe ich da studiert. Und ich meine, das waren Iren, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und das richtig erinnere, ist ein bisschen her. Und die waren auch der feste Überzeugung, was in der Bibel steht, ist tatsächlich haargenau so passiert. Ne? Und diesen ganzen Kontext, den Flo und ich ja nicht müde werden, immer zu erklären, dass das zunächst mal Geschichten sind über das Leben mit Gott, ne? und gar nicht historisch gemeint sind und auch nicht so verstanden werden wollen. Die waren der Ansicht, also das, was da steht, ist genau so passiert und das ist wortwörtlich zu nehmen. Und nun bin ich ja Theologe und hatte also gerade dann auch biblische Theologie hinter mir und wusste halt, zum Beispiel bei der Geschichte um Jesus, nicht wahr? Es gibt für den Zeitpunkt seiner Geburt und auch diese Geschichte mit, dass er in Bethlehem geboren ist, nicht? Dass also von Nazareth nach, umgekehrt, dass sie.
Von Nazareth nach Bethlehem
geboren sind,
wegen Steuerlisten und so.
Richtig, dass diese Steuererhebung, die da im Neuen Testament erwähnt wird, dass es dafür eben außerhalb des Neuen Testamentes keinerlei Zeugnisse gibt. Ja, und man weiß, dass die Römer relativ gut eigentlich über solche Sachen Buch geführt haben. Und es sollte zumindest mal irgendwo eine kurze Notiz geben. Gibt es aber nicht. Und außerhalb der Heiligen Schrift gibt es da gar keine Anhaltspunkte für. Gar keinen. Volkszählung macht per se keinen Sinn. Und Steuerzählung, also es gibt eine, die kennt man, aber die liegt, ich glaube, 35 Jahre später oder so. Also das passte von der Zeit halt irgendwie alles nicht. Ne? Und das, man weiß also, dass der Schreiber des Neuen Testamentes diese Zählung kennt, aber er verlegt sie halt, damit seine Geschichte funktioniert, nach vorne. Das hat diesen Mann
völlig aus der Bahn geworfen. Also ich habe dann im Feuereifer der Bekehrungswut und versucht deutlich zu machen, du musst die kritisch-historische Methode annehmen und hier das Licht der Erkenntnis. Und habe einen relativ nicht gebrochenen Mann, aber zumindest einen bestürzten Menschen zurückgelassen. Ja, also man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, wen man mit was konfrontiert. Das ist manchmal nicht unbedingt. Man hat dann so eine Sache, für die man eintreten möchte, die man auch vertreten möchte. Das muss man auch tun. Man sollte also jetzt nicht sagen, komm, rede ich halt nicht drüber, geht nicht. Aber dieser Bekehrungsversuch ist immer schädlich. Also von egal welcher Seite ist Bekehrung immer blöd.
Ja, so ein bisschen. Mir geht das auch. Also ich weiß nicht, ich habe auch immer wieder gerade noch. Ne, also kam ich habe gerade einen ökumenischen Kreuzweg gefeiert mit verschiedenen Leuten. Da waren auch viel mehr da, als ich gedacht hätte. Da waren irgendwie auf einmal fast 50 Leute da.
Manchmal sind wir erfolgreicher, als wir sein.
Ich habe zu wenig Zettel gedruckt.
Gedacht haben.
Es ist schon. Ja, war ganz witzig. Und es wurden auch interessanterweise, während wir durch die Stadt zogen, mit dem schweren Holzkreuz auch immer mehr. Also kamen immer noch 2, 3 dazu. Ganz total faszinierend. Da war eine offenkundig irgendwie afrikanischstämmige Frau dabei und die kam dann nach der Veranstaltung nochmal zu mir und meinte, wäre schön gewesen. Erstmal sprach Englisch, eigentlich spricht die Französisch, weil die aus Kamerun oder so, sagte sie. Und offensichtlich auch sehr katholisch, ne? Und sagte dann, also dass man ja nicht irgendwie da auf dem Platz dann einfach aufhören kann, man muss ja doch in die Kirche gehen und dann da auch also in Gottes und Jesu Haus und dann da bleiben und außerdem, wie viele Stationen hat der Kreuzweg nochmal, der klassische katholische Kreuzweg, irgendwie 14 Stationen, weißt du vielleicht noch, als Ex-Messdiener und so und dann habe ich auch schon wieder so gemerkt, ne, klar, ich meine, erstmal habe ich mich gefreut, dass es eine Rückmeldung gibt, so, ne, aber so der erste Reflex war schon, ich habe mich auch ein bisschen, ja, ne, okay, hast du das wieder nicht richtig gemacht oder so, ne, dann, und da war ich schon versucht, der zu sagen, dass man natürlich verschiedene, dass es den einen richtigen Kreuzweg nicht gibt. Jetzt klar, ich meine, ich habe schon gespürt, dass die einfach natürlich auch einfach an dem hängt, was sie halt von zu Hause kennt, ne, und dass sie sich danach sehnt und dass sie das gerne so hat und so. Ne, und trotzdem wollte ich die auch aufklären und der sagen, dass man damit natürlich auch frei umgeht. Klar, das habe ich dann, aber. Also ich habe es dann gelassen, mehr oder weniger, ne? Habe sie auch gelassen, aber trotzdem, also ich kann halt schon verstehen, wenn man Lust hat, natürlich, wenn man von was überzeugt ist, dann ist man halt davon überzeugt und dann möchte man auch andere davon überzeugen. Ne?
Das ist jetzt gar nicht, um dich daran zu hindern, das ein zweites Mal zu machen. Ne? Also wenn wieder einer vor dir steht und sagt, Homosexuelle gehören verbrannt, dann erwarte ich, dass du bitte aufstehst. Das würden wir genauso tun, aber einfach vielleicht auch Verständnis dafür haben, dass man nur bis zu einem bestimmten Punkt kommt und ab da geht's nicht weiter. Weil dann kratzt man wirklich deren Weltbild an.
Das ist genau das, was ich bei diesen ganzen Sachen eben auch sehe. Und da blicke ich natürlich auch einfach durch eine etwas anders geartete professionelle Brille,
ja,
wo ich dann halt auch einfach in so Situationen, glaube ich, schon auch ganz gut ausloten kann. Kratze ich da jetzt gerade bei jemandem massiv ans Weltbild oder ist das, wie ich das gerade mache, noch für ihn diskutabel?
Ja.
Und zweitens für mich halt auch die Frage immer im Hintergrund, ich habe ja auch die Weisheit nicht gefressen. Also inwieweit kann ich jemandem auch sein Weltbild lassen, das ich so für mich sehr verquer finde, aber solange er damit niemandem wehtut und schadet, sondern man sich irgendwie dann doch noch auf einen umgänglichen Konsens verständigen kann, wo man miteinander reden kann und freundlich auseinandergeht und sich nicht wütend angreift, muss man vielleicht auch nicht immer jedes Pass aufmachen.
Das ist richtig. Ganz wichtige Kompetenz. Ne? Nicht jedes Gebiet muss diskutiert werden, damit man eine bestimmte Sache tun kann. Miteinander arbeiten, miteinander reden. Ne? Also da manchmal muss man Themengebiete auslassen können. Das ist so.
Und noch ein Gedanke kam mir gerade, was jetzt das Sprechen mit Menschen mit ganz anderem Weltbild angeht. Weil eigentlich hat ja jeder Mensch so sein ganz eigenes Weltbild. Ne? Aber kam mir ein Gedanke, ist mir bekannt aus dem interreligiösen Dialog, dem sogenannten. Also wenn jetzt irgendwie Christen mit Moslems und mit Juden oder sonst was reden, so. Ich habe mich da mal eine Zeit lang ein bisschen mehr damit beschäftigt. Da gibt es also eine jüdische der auf jüdische Gelehrte, Edna Brocker heißt die Frau, glaube ich.
Boah, keine Ahnung.
Macht irgendwie auch jüdisch-christlichen Dialog. Und die hat folgende Idee gehabt und hat das formuliert. Die spricht von einem Double Dialog, also doppelter Dialog. Insofern, als dass man, wenn man jetzt aus, also jetzt nehmen wir mal Religion als Beispiel, kann auch einzelne Weltbilder zwischen Menschen nehmen, aber also wenn zwei Religionen sich begegnen und miteinander in Diskurs treten, so dann wäre das, so meint die Brocke, total hilfreich, wenn sich erstmal jede Partei in Anführungszeichen für sich erstmal darüber klar wäre, dass auch da schon ein interner Diskurs stattfindet, ne? Dass es eben eine Position in dem Sinne so nicht gibt, sondern es gibt nur Haltepunkte auf dem Weg, ne? Weil auch, und das wäre jetzt auch, was mein persönliches Weltbild angeht, so, ne? Natürlich gibt es da Dinge, die sind sehr, sehr stabil und sehr, sehr fest, klar, weil die auch mit Erfahrung angereichert sind und so, aber dennoch, und das wünsche ich mir für mich auch gar nicht, dass ich immer so bleibe, wie ich jetzt bin, ne? Das macht mich ja, das wäre auch kein Wachstum, ne? Also in mir selber entwickelt sich schon was, und wenn ich selber anerkenne, dass ich keine felsenfeste Position vertreten muss, weil ich eigentlich auch keine habe, sondern weil ich selber auch auf dem Weg bin. So, also dann sind das quasi zwei laufende Diskurse, die sich dann nochmal in einen gemeinsamen begeben. So, und das macht natürlich diese Begegnung miteinander sehr viel einfacher, glaube ich. Also finde ich, ist ein ziemlich brillanter Gedanke, könnte auch in der Politik ganz hilfreich sein, der Double Dialog.
So. Ja, wenn man nicht ständig aufgefordert wäre, Standpunkte zu finden und zu vertreten.
Ja, aber es nimmt auch Überhand. So. Ich meine, du kannst heutzutage kaum noch sagen, ich weiß es nicht. Ne?
Das
dann stehst du da wie Karl Arsch. Und das ist auch eine Unsitte, ne? Finde ich. Weil es gibt, also die Welt ist so komplex, dass es an vielen Stellen einfach nicht wissen. Sorry, ich laber dich zu.
Aber das bringt mich da gerade auf einen ziemlich interessanten Punkt, weil das ist etwas, was mir häufiger begegnet, weil ich mich mittlerweile, eigentlich würde ich mich als Agnostiker bezeichnen.
Ja.
Auch immer so ein böses Wort, weil es dann am Ende immer heißt, naja, das ist halt ein Atheist, der sich nicht traut.
Okay. Das habe ich wirklich noch zum ersten Mal.
Für mich ist es relativ einfach entstanden. Ich habe mich so während der Oberstufe, und da habe ich dann auch Religion als Unterricht schon abgewählt und mich eher so der Philosophie so ein bisschen zugewandt, wie man das so mit 17, 18 halt auch gerade macht, wenn man sich für den großen Welterklärer hält.
Jo.
Und dann habe ich mich irgendwie viel auch mit spirituell-religiösen Themen so ein bisschen versucht auseinanderzusetzen und Buddhismus und sonst irgendwas mir angeguckt. Und bin für mich irgendwann zu der Auflösung gekommen, dass ich sage, das ist im Endeffekt eine Frage, die für mein Leben keine, also das brauche ich für mein Ich, brauche ich diese Entscheidung, gibt es da einen Gott oder irgendwas Göttliches oder nicht, brauche ich für mich nicht. Und darum sehe ich nicht ein, warum ich mich auf der einen oder auf der anderen Seite positionieren sollte, sondern sage halt, ich, also für mich ist das Latte. Im Endeffekt lebe ich ein Leben nach ethisch-moralischen Grundsätzen, wo ich sagen würde, wenn ich damit dann im Falle des Falles nicht in den Himmel käme, wäre das ein sehr merkwürdiger Gott.
Okay.
Die Frage lasse ich für mich einfach unbeantwortet und ziehe mich da einfach so ein bisschen auch aus der Konfliktlinie.
Das ist auch was auch für religiöse Menschen gilt. Ich habe jetzt gerade noch auf der Seite interessante Diskussion mit dem Kering.
So habe ich den Namen gelesen, ja.
Ja, so habe ich ihn auch gelesen. Hört so ein bisschen klingonisch.
Kering.
Nee, auf jeden Fall will ich jetzt drauf hinaus. Da ist mir nochmal klar geworden, dass man diese Art von Festlegung, ne, also jetzt genaue Vorstellungen über Jenseits oder über das darüber hinaus, also das ist im Laufe meines Studiums immer unbedeutender geworden, weil ich gemerkt habe, dass das, worum es im Christentum, was ich da studiere, eigentlich geht, da geht es also wirklich nicht zentral irgendwie ums Jenseits oder irgendwas so, oder Leben nach dem Tod, das ist auch innerhalb der Bibel ein Gedanke, der erst sehr, sehr spät auftritt, ne? So, es geht eigentlich immer darum, wie man denn das Leben hier gestaltet in der Zeit, die man da halt hat. So, weil man kann schon Hoffnung haben auf irgendwas, ne? Aber klare Aussagen, ne? Also im Himmel, da sieht das so und so aus. Ich weiß nicht, also ganz ehrlich, Also da kann man sich bestimmte Bilder und Vorstellungen machen, aber man muss eingestehen, dass man da nichts dazu sagen kann. Ja?
Die einzige Aussage, die wir haben, ist Platz an der Seite meines Vaters und das war's.
Ja, genau. Ja,
also wir wissen, dass Jesus vermutlich eine Jenseitsvorstellung hatte, wie sie im Judentum zu seiner Zeit aktuell war.
Ja.
Und ansonsten ist das aber nicht das zentrale Thema. Nee,
die Kernaussage ist auch nicht, es wird dir, wenn du hier ein tolles Leben lebst, dann wird es dir hinterher gut gehen. Ne? So wie man das im Mittelalter wirklich auch benutzt hat, ne? Leute zu erziehen und weiß ich nicht. Und man gesagt hat, ja, das ist schon in Ordnung, dass es dir jetzt gerade so dreckig geht, weil dafür ist es ja später umso besser und so. Ne? Also es ist schon, glaube ich, an der Sache vorbei. Aber es geht, glaube ich, primär darum, wie es uns denn jetzt geht hier. Ne? Mhm. Weil sonst wäre das ja auch alles eine Farce hier. Ne?
Also. Woher ziehst du deine moralischen Grundsätze?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich mir so, glaube ich, noch gar nicht tiefere Gedanken gemacht habe. Also ich würde mich da jetzt auf keinen Philosophen oder sowas zurückbeziehen, sondern für mich ist immer erstmal wichtig, schadet es wem? Also ich finde als so für den Alltag so einen vereinfachten kategorischen Imperativ, könnte man das vielleicht nennen.
Okay.
Finde ich so als Alltagsleitfaden immer ganz hilfreich, einfach zu sagen, okay, schadet's wem, wenn ich das jetzt tue oder
ja.
Und der Rest entsteht dann, glaube ich, bei mir eher aus dem Diskurs. Und dann schaue ich mir unterschiedliche Haltungen und Argumentationen an und versuche dann für mich zu entscheiden, was sinnvoll ist. Mhm.
Okay. Weil das ja auch so ein Punkt ist, dass gerne mehr behauptet wird, dass Religion als einen Effekt hat, dass sie eben moralische Stabilität gibt. Das würde ich tatsächlich auch gar nicht unbedingt verneinen wollen. Aber ich würde nicht sagen wollen, dass sie die einzige Quelle ist, sondern sie ist halt für gläubige Menschen. Ne? Für gläubige Menschen muss... Ja,
das ist halt eine Sprache, also, in der sich halt Moral ausdrückt. So.
Genau, ja.
Dann, so wie es eben anderes auch was sein kann.
Also oder wie wir das so gerne sagen, also der nichtgläubige Mensch hat die Wahl, aber der gläubige Mensch muss. Ja, also wir haben nicht die Wahl zu sagen, dass Nächstenliebe für uns kein Thema ist. Es geht nicht. Ja, also wenn man sich Christ nennt, dann was mit Überzeugung tut, dann muss Nächstenliebe das Motto sein, nach dem man sein Leben zu gestalten hat. Und wenn man es nicht macht, ist man schon kein Christ. Das ist ja okay, aber dann soll man nicht versuchen zu behaupten, es wäre anders. Also, ne? Da muss ich übrigens nochmal einhaken. Nach der letzten Folge, also ist gar nicht klar, wann wir diese Folge jetzt senden, aber nach der Folge im Unperfekthaus, möchte ich jetzt sagen. Da war bei mir so ein bisschen so der Gedanke, vielleicht sind wir da haben zu sehr geklungen, als wäre alles beliebig. Das ist nicht so. Wir würden nur kein Regelkorsett vorgeben.
Nee.
Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist übrigens Nächstenliebe nicht beliebig. Es klingt so, einfach alle gern haben. Ja, das ist aber scheiße schwer.
Florian, alles gut. Ja, nein, allein wenn das Kabel hier so, und dann macht das schon voll den Lärm.
Wenn man... Wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Nächstenliebe ist nämlich nicht besonders einfach. Ne? Weil es nämlich auch im Zweifelsfall bedeutet, den zu lieben, den man nicht ausstehen kann. Ja, und das ist super schwierig, tatsächlich in Wahrheit. Und das reicht übrigens auch als Aufgabe fürs Leben. Ja, sich einfach, also wenn man versucht, geh mal einen Tag lang durch das Leben und versuch dir deutlich zu machen, dass jeder, der dir begegnet, wirklich jeder Einzelne, ein Geschenk Gottes ist.
Wow. Ja. Auf die ganzen Penner. Und davon, also,
ja, also auch der Typ, der mit seiner fetten E-Klasse einmal quer über drei Parkplätze steht, ne? Weil er meint, er kann das. Ja. So, also da muss man
sich... Oder wenn es richtig hardcore ist, dann gilt das natürlich auch für die Leute, die sich vorgestern in Brüssel in die Luft gesprengt und dabei diverse Leute mitgenommen haben.
Genau.
Noch.
Ne? Genau. Und für all die brüllen, wir müssen das christliche Abendland verteidigen und deswegen muss der Mauern hochziehen und Leute, die anders aussehen als wir, irgendwie daran verhungern lassen. Für die gilt das dann nämlich auch. Das ist wirklich schwer. Also da, wir wandern total weg, Entschuldigung. Gab es eine Richtung, in die du primär... Achso, okay, alles klar, gut. Weil ich war immer noch so ein bisschen bei dem, auch was du uns geschrieben hattest, und dann hattest du ja gesagt, also
auch deine Position gegenüber eben Homosexualität hätte tatsächlich immer wieder zu so ein paar skurrilen Situationen geführt.
Weil es mit Blick auf Kirche als Arbeit geht.
Genau, das war so der...
Ja, das ist natürlich auch wirklich ein interessantes Feld. Also innerhalb der sozialen Arbeit, nur noch mal so ganz kurz, die größten Arbeitgeber sind schlicht und ergreifend katholische und evangelische Kirche.
Also Caritas und Diakonie.
Sind der größte Arbeitgeber nach dem Staat in Deutschland überhaupt und im sozialen Bereich sowieso. Ne?
Genau, also man hat noch die AWO, die ist regional unterschiedlich stark ausgebreitet. Mhm. Es gibt noch so ein paar Sachen wie das Rote Kreuz. Es gibt mittlerweile in vielen Bereichen auch private Anbieter.
Ja.
Die sind allerdings ziemlich klein. Das heißt, man kann auch auf der Karriereleiter nicht sonderlich hochklettern. Und die sind auch ganz gerne mal über Ecken dann doch wieder an die Kirche zurückgebunden. Mhm. Was es dann relativ schwierig macht, einen Job zu finden, wenn man nicht in der Kirche ist. Mhm. Also das haben wir quasi im ersten Semester schon gesagt bekommen, wenn ihr in der sozialen Arbeit einen Job finden wollt, kommt am besten gar nicht erst auf die Idee, aus der Kirche auszutreten.
Ja.
Also man bleibt in dem Laden drin, weil wenn das nicht auf dem Lebenslauf mit draufsteht, dann sind 50% der Bewerbungen schon mal für Müll.
Mhm.
Habe ich auch erstmal so gehalten, bis es irgendwann dazu kam, dass ich für die Caritas gearbeitet habe. Mhm. Also ich war im Betreuungsdienst von einer alten Einrichtung tätig. Mhm. Und das war auch nur neben dem Studium so ein 450-Euro-Job oder so. Das war jetzt also nichts Großartiges. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass mich das einerseits empfand ich das als Anbiederung von mir und als Illoyalität gegenüber dem Arbeitgeber, so zu tun, als wäre ich nicht einfach nur aus Vorwand in diesem Laden, sondern würde da irgendwie halt auch wirklich dran glauben.
Also so eine innere Form von Unehrlichkeit, eine Aussage,
die
nicht zu dir passt.
Genau, das war einfach inkongruent. Ich fand das unehrlich. Mhm. Das war das Erste, was mir zu schaffen gemacht hat. Das konnte ich aber bis zu einem gewissen Grade unter dem Aspekt, naja, ist halt nur ein 400-Euro-Job. Und im Endeffekt wissen sie es auch selber.
Mhm. Ja, okay.
Ist ja jetzt auch nicht so, als wären die vollkommen wirklichkeitsfremd. Die wissen natürlich ganz genau, warum die Leute in den Kirchen zum Teil drinne sind, wenn sie dort arbeiten.
Ja.
Auf der anderen Seite kam aber das merkwürdige Gefühl auf, wie ist es eigentlich, wenn ich bei einem katholischen Arbeitgeber angestellt bin, da auch zu Wohlverhalten mich dann also bei meinem Dienstvertrag verpflichte gegenüber der katholischen Kirche. Mhm. Und dann in der Organisation vom Siegener Christopher Street Day mitarbeite und da 2 Stunden Standdienst mache. immer im Hinterkopf, würde zufällig irgendeiner der höheren Vorgesetzten da jetzt aus Langeweile oder wahrscheinlich sogar eher aus Zufall oder wegen Reibekuchen vorbeikommen,
mhm,
und sehen, dass ich dort aktiv bin, zumindest die Option besteht, dass er mich feuert.
Ja.
Bei der Diakonie würde ich mir da mittlerweile eher weniger Sorgen machen, aber bei der Caritas kann das je nach Region schon mal passieren. Also muss man halt auch immer im Hinterkopf haben, es gibt halt Regionen, in denen die Caritas einfach viel stärker ist als die Diakonie, wie in Köln zum Beispiel, wo einfach sehr viele Katholiken sind. Dann ist der katholische Träger groß und dann können die sich auch relativ viel erlauben. In Siegen ist einfach die Diakonie riesig, die Caritas klein. Ja. Und dann muss sie halt gucken, dass sie irgendwie ihre Mitarbeiter überhaupt rankriegt.
Mhm. Ja. Wobei das... Sorry. Ja, also es kann von Region... Das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber dann, ich glaube, das hat noch eine viel dramatischere... Ebene, das kann nämlich auch sogar an Einzelpersonen hängen. Ne? Also ich habe nach meinem Zivildienst noch ein Sozialpraktikum gemacht in einem Wohnheim von Alkoholiker, auch hier im Ruhrgebiet. Also Dauerwohneinrichtungen, da war ich so ein Dreivierteljahr unterwegs und der Chef war auch schwul und lebte auch mit seinem Freund zusammen. Die haben das halt nicht eingetragen. Ne? Und der ging also beim Caritas-Direktor ein und aus. Es wurde auch nicht darüber jetzt wirklich massiv geschwiegen oder so. Ne? Das war mir sogar als Praktikanten, war mir das schon nach 3 Wochen klar, weil da relativ offen darüber geredet wurde. Und also solange der jetzt nicht hinging und die Partnerschaft eintragen ließ, was natürlich auch, also ist immer noch schlimm genug, ne? Aber konnte der machen, was er wollte. Und das ganz offensichtlich auch einfach, weil der halt gut in seinem Job war und der halt auch einen guten Rat zu den Vorgesetzten hatte. Ne? So, das reicht dann auch schon hin. Also man kann ja nicht. Ich glaube, da gibt es also Fälle, die sind mega krass negativ und da gibt es halt Fälle, die sind mega krass so, dass es praktisch schon gar kein Problem mehr ist. Ne? Und das war jetzt nicht, das ist ja schon, auch schon 10 oder 15 Jahre her, ne? dass ich das da erlebt habe. Ne? Das ist ja also nochmal eine ganze Zeit zurück. Also und klar, also das habe ich damals natürlich, wie heute auch nach wie vor, immer als irgendwie ja so... ja, irgendwie auch so, weiß nicht, also irgendwie gespalten empfunden, ne?
So. Es ist ja auch innerkirchlich ein ganz großes Problem tatsächlich. Also wir hatten Ausbildungswoche zum Thema Caritas und
kann ich doch bitte einen Pilz haben?
2! 3 noch?
Ja, also, genau, nochmal dasselbe einfach.
Entschuldigung. Nee, ist ja kein Ding. Und da war das ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Also es war völlig klar, die Frage wurde auch gestellt, da war also der theologische Referent der Caritas und der sagte dann, ja, ein großes, also was wir feststellen müssen und das ist eben auch durchaus, das wirft Fragen auf, ist, dass ganz viele Angestellte vermutlich nur deswegen in der Kirche sind, damit sie für einen dieser beiden Vereine arbeiten dürfen. So. Das stellt aber natürlich aus kirchlicher Perspektive die Frage, wie viele von diesen Menschen haben denn wirklich einen Glauben verwurzeltes Weltbild und wie viele Menschen leben aus dem Glauben heraus das, was sie da tun? Ja? Und wenn sie es nicht machen, was heißt denn das dann eigentlich für die Caritas, die als Nächstenliebe, als konkrete praktische Nächstenliebe ja eigentlich ein Merkmal des Christentums ist? Und man darf auch nicht vergessen, dass die Caritas das ist für... also ein Bereich ist, für den wir als Kirche immer noch von ganz vielen Menschen sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ne? Die also typischerweise dann sagen, ja, mit Gott habe ich nichts am Hut, aber das, was sie für andere machen, das finde ich voll toll, deswegen bleibe ich in der Kirche oder spende auch mal oder solche Sachen. Und das ist dann nochmal so die andere Perspektive, also aus der Innerkirchlichen tut das auch total weh zu wissen, dass da ganz viele Menschen zwar karitativ arbeiten, aber mit Glaube wenig bis gar nichts anfangen können, ne?
Und ich könnte damit, also bis zu einem gewissen Grade könnte ich damit, glaube ich, umgehen, wenn das konsistent wäre.
Ja.
Ich hatte vor 1-2 Monaten hatte ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch beim Träger. Kurz zum Hintergrund, ich bin mittlerweile aus der Kirche ausgetreten,
ja,
weil ich das einfach so unangenehm damals fand, dass ich das nicht mehr möchte und weil ich auch nach meinem Studium nicht vom Jobcenter gezwungen werden können wollte. Also ich wollte nicht, dass das Jobcenter mich dazu zwingen kann, nochmal für die Caritas zu arbeiten.
Ja.
Darum habe ich gesagt, okay, dann trittst du aus, dann stellen die dich einfach nicht mehr ein. Mhm. Weil ansonsten bist du natürlich vom Arbeitsamt schon immer dazu gezwungen, dich zu bewerben, aber über diesen Loop ist das für mich einfach schon mal ausgeschlossen gewesen.
Super. Dankeschön.
Bitte. Ich mach da immer von Hammer, Leute, der Tropfen.
Ja.
Da ich nicht versichert
bin. Dankeschön. Dankeschön.
So, über diesen Loop, da warst du.
Lautes Parkett auch.
Genau. Ergab es sich also vor 2 Monaten, dass ich mich für eine Stelle im Altenheim beworben hatte und auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde und der Träger war für mich jetzt eigentlich hatte sich als privater Träger erkenntlich gemacht und ich saß dann da also auch im Bewerbungsgespräch und habe mich 20-25 Minuten mit dem Mann unterhalten und ja, ließ dann irgendwo in einem Nebensatz fallen, dass ich übrigens aus der Kirche ausgetreten bin.
Ja.
Woraufhin der Mann aufstand und mir sagte, dann könnten wir das Ganze jetzt auch eigentlich abbrechen. Aha. Weil das sei immerhin ein kirchlicher Verein und yeah, über 3 Umwege auf der Homepage oder 5, also ich habe es nochmal versucht nachzuvollziehen, es ist mir nicht gelungen, hätte ich erkennen müssen, dass da irgendwo irgendwas Kirchliches dahinter stand.
Okay.
Und was mich dann wirklich schockiert hat, ist die Situation, dass er dann zu mir sagte, naja, also sie hätten jetzt noch die Möglichkeit, in eine Kirche einzutreten.
Okay.
Ob das ja, muss jetzt auch nicht katholisch sein, evangelisch würde mir reichen.
Ja, Hauptsache christlich. Mhm.
Wenn sie jetzt zu sagen, sich innerhalb der nächsten paar Tage in einen der beiden Kirchen anzumelden, dann haben sie den Job.
Krass.
Und das ist für mich irgendwie die deutliche Botschaft. Wir wissen es ganz genau und wir meinen es nicht ernst.
Ja.
Also auf der anderen Seite, in Siegen, wo ich von erzählt hatte, da gibt es zum Beispiel von diesen freien Kirchen auch getragene Kindergärten. Und wenn die da sagen, wir wollen hier nur Christen einstellen, kann ich da bis zu einem gewissen Grade mitgehen, weil die haben dann also auch auf ihrem Spielplatz eine kleine Arche.
Ja, okay.
Und da wird dann irgendwie einmal in der Woche nachgespielt, wie das mit den ganzen Tierchen und sonst irgendwas war.
Die haben einen Lehrauftrag auch so ein bisschen, also einen Erziehungsauftrag, ne?
Genau, die haben einen ganz offensichtlichen kirchlichen Erziehungsauftrag. Das sieht auch jeder, der dorthin kommt. Und das wissen auch die Eltern, die ihre Kinder dort hinschicken. Und dann kann man das von mir aus so machen. Dann ist das halt einfach mit offenen Karten.
Ja. Yeah.
Aber so ist es halt schon, habe ich auch erstmal eine Woche lang verwundert in die Welt geblickt.
Das glaube ich. Ich weiß gar nicht, muss Caritas sich dann rechtfertigen gegenüber einem Bistum? Nee, ne?
Du, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal nachgucken und dann vielleicht mal in die Shownotes packen.
Ich denke auch. Also nach meinem Dafürhalten, also wir haben ja das kirchliche Arbeitsrecht. Das kirchliche Arbeitsrecht erlaubt aber durchaus, dass du zum Beispiel auch Nicht-Christen einstellst und Nichtgläubige, solange sie sich nicht im Verkündigungsdienst, also was du gerade schon sagtest, entweder Lehrer, Erzieher, ne, kirchlicher Mitarbeiter direkt, ne, dass die möglichst glaubend sein sollten, ist irgendwie ersichtlich, nicht wahr? Aber das beste Beispiel ist immer die Reinigungskraft in Krankenhäusern, die muss jetzt, das ist völlig egal, ja, das darf gerne ein katholisches Krankenhaus sein. Die wird auch nicht sofort, also inzwischen nicht mehr, wird nicht mehr sofort gefeuert, wenn die sich beispielsweise neu verheiratet nach einer Scheidung. Ne? So, solche Dinge. Dieser Automatismus ist ja jetzt raus. Zumindest in vielen Bistümern.
Ja.
Nicht in allen. Aber deswegen, also mich verwundert das gerade so ein bisschen. Das ist
halt krass. Das war aber hier auch der Umweg. Das war eben keine von der Caritas ausgeschriebene Stelle, sondern das war ein privater Träger, dessen Träger aber irgendein
Christ,
ja, oder eine katholische Stiftung oder sonst
irgendwas. Ganz genau, eben eine katholische Stiftung. Okay. Also gibt es auch diverse Altenheime, die dann, es gibt diverse gemeinnützige GmbHs, deren Gesellschafter Kirchengemeinden sind. Also wenn jetzt vor der Reform hier im Bistum Essen eine katholische Kirchengemeinde Träger eines Altenheimes oder eines Krankenhauses war. Jetzt kam die Pfarreigründung, die Zusammenlegung und so weiter. Damit haben die ja ihren Status als Körperschaft öffentlichen Rechts verloren. Die ehemaligen Kirchengemeinden sind aufgehoben worden in neue Pfarreien. Das sind die neuen Körperschaften öffentlichen Rechts. Und es ist in aller Regel so, dass jetzt immer ein, zwei solcher Pfarreien zusammen mit irgendwelchen anderen Leuten dann eine Gesellschaft gegründet haben und weiterhin diese ganzen Sachen, die früher da waren, tragen.
Okay.
Ne? So, und solche, das heißt dann Contilia oder Nikolaus Groß GmbH oder so. Da sind vielfach dann eben katholische Gemeinden oder Stiftungen die Gesellschafter in diesen GmbHs. Mhm. Und sowas in die Richtung stelle ich mir vor, wird das wohl gewesen sein.
Ja. Ganz genau, also es war noch nicht mal eine GmbH. Da wäre ich ja auch aufmerksam geworden, hätte geguckt, okay, warum sind die denn gemeinnützig? Das war als ganz normale GmbH ausgeschrieben.
Das vorhin gesagt, mit offenen Karten spielen. Also hätte es dir schon gereicht, wenn da in dem Angebot gestanden hätte, wir erwarten eine Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche?
Dann hätte ich mich einfach nicht beworben.
Okay, alles klar.
Das war das, was ich dem Mann dann auch gesagt habe. Also nach 25 Minuten war er ziemlich erzürnt, dass ich seine Zeit da jetzt quasi verschwendet habe. Und das habe ich selbstverständlich dann auch nicht auf mir sitzen lassen und habe dem Mann gesagt, also erstens mal haben sie es in ihre Stellenausschreibung nicht reingeschrieben.
Ja.
Also wenn Ihnen das so wichtig ist, dann schreiben Sie es halt rein. Dann bewerbe ich mich nicht.
Genau.
Dann hätte ich mir hier den Tag irgendwie auch anders strukturieren können oder ausgeschlafen oder sonst irgendetwas getan. Und zweitens, es steht ja auch nicht in meinem Lebenslauf. Mhm. Also.
Korrekt. Hätte man sich denken können.
Eigentlich ja, er hat dann irgendwie noch den Klimmzug versucht zu sagen, naja, aber ich hatte ja angegeben, ich sei auf einer katholischen Grundschule gewesen. Mhm. Finde ich manchmal, also, Entschuldigung, der Mann kam aus meiner Region, der weiß, dass mein Geburtsort ein paar tausend Einwohner hat. Da gibt's halt nur eine Schule. Und wenn die halt katholisch ist, dann heißt die so. Also, ja, ja. ja, aber genau, das war das, was mich vor allen Dingen gewurmt hat. Ich glaube, so kommt man nicht weiter.
Ja. Hast du denn jetzt irgendwo noch eine Einstellung finden können, tatsächlich dann?
Ich bin jetzt momentan noch auf der Suche.
Ja.
Und es ist wirklich nicht einfach. Also ich hatte das jetzt nochmal ein Bewerbungsgespräch bei einem privaten Träger. Ich bin dann jetzt auch die ersten ein, zwei Male dazu übergegangen, den privaten Träger dann nochmal zu fragen, ob er auch wirklich ein privater Träger ist. Mhm. Okay. Um solche Situationen zu vermeiden, und durfte mir dann auch schon sagen lassen, also ich müsste mir schon bewusst sein, wenn ich nicht in der Kirche bin, dann kann man vielleicht noch so im normalen Dienst irgendwie eine Anstellung finden. Mhm. Aber wenn man Ambitionen hätte, die Karriereleiter hochzuklettern, dann würde das schlicht und ergreifend vorausgesetzt.
Okay.
Das ist für mich jetzt kein großartiges Problem. Ich habe eh keine Lust auf Leitungsfunktionen. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht sonderlich befriedigend gerade.
Ja, klar.
Und das muss man dann halt jetzt gucken, inwieweit man über Arbeiterwohlfahrt, über private Träger oder sonstige Sachen da jetzt was findet.
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht schiebe ich das jetzt ein bisschen sehr zu, aber du hast ja im Prinzip nur die Wahl zwischen Zwangskonvertierung. Ja, also ich weiß nicht, ist jetzt ein bisschen, wirklich ein bisschen übertrieben, aber ich finde, jemandem zu sagen, wenn sie hier Geld verdienen wollen, dann müssen sie halt eintreten.
Mhm. Also bei uns ist das was anderes, ne? Aber
ja,
trotzdem finde ich, müssen wir als Kirche uns schon fragen, ob das, also ob das mal diese, sein kann, ne? Diese Doppelbödigkeit, ne? Oder diese, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also wie Spaß macht mir das nicht so. Ich kann auch nicht verstehen, warum das so sein muss. Also ich kann das höchstens über die Kirchensteuer irgendwie, kann ich mir das herleiten und sagen, ne? Dann wir sägen weißt, nicht an dem Ast, nicht, der uns. Also.
Du kennst doch das sozialpastorale Zentrum in Duisburg.
Jo.
Ne? So. Und Pater Oliver, total bekannt geworden, weil da gab es ja diesen Bereich der Stadt Duisburg, der als No-Go-Area verschrien war, wo dann auch die Kanzlerin, glaube ich, hingefahren ist.
Ja, genau. So.
Magst du? Genau. So, und da waren wir. Also ich bin da hingefahren mit mein Kurs und ich, mein Ausbildungskurs und ich, wir waren da. Und da arbeitete Muslima. Die Sozialarbeiterin da ist Muslima mit Kopftuch und allem drum und dran. Ne? Die rennt da in der katholischen Kirche rum und betet im Übrigen da auch. Ja, so. Wie sie uns erzählte, auch hier und da mit Teppich, wenn sie den irgendwie zu packen kriegt. Weil sie sagt, das ist der gleiche Gott. Was soll's? So.
Ja, Moment mal, aber das sagt aber die Kirche an der Stelle dann offensichtlich. Also
ja, aber das kann auch
sein, dass sie da auftritt, offensichtlich auch.
Ja, bis zu einem gewissen Grade würde sie das, glaube ich, schon tun. Sie würde sagen, derjenige ist ja immerhin konfessionell. Also da haben wir ja irgendwie noch einen Anknüpfungspunkt. Okay. Aber also spätestens, wenn du dann also auch noch den bösen Schritt machst und da einfach austrittst, weil deine Eltern bei deiner Taufe eine Entscheidung für dich getroffen haben, von der du dich dann vielleicht doch mal distanzieren möchtest, spätestens dann bist du in einer gewissen Denklog der Feind. Jetzt eure zurück zuzuspitzen.
Ja, okay. Ich überlege gerade das Dokument, oh Gott.
Es geht übrigens auch ganz anders. Mir hat in der Bibelschule Brake, wo ich mit meinem besten Freund, der auch Baptist, also relativ evangelikal ist, war, da sagte mir also eine Frau, es wäre besser, du wärst Atheist als Katholik.
Das kam die aus dem Osten.
Nee, aber sagte die aus ihrer biblizistisch-evangelikalen Position heraus. Ne? Also die war hardcore-evangelikal. So, und meinte,
also, dann wärst du als Feind quasi klarer definierbar.
Nee, dann wäre ich, nee, das wäre für meinen Seelenheil
so
besser. Weil so wäre ich ja quasi Teufelsanbeter.
Ah.
Also so, ja, die war aber wirklich sehr extrem. Ne? Also Naja, also, ach, das ist alles nicht so einfach. Aber,
also, auch, vielleicht um das mal kurz einzuordnen, ne? Ich habe nämlich tatsächlich da letztens noch mal reingeguckt. Nostra Aetate, ne? Also Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Ja, genau.
Ne? Ja, über die. Und das spricht über die nichtchristlichen Religionen. Und kehrt sich aber grundsätzlich ab von dieser Idee, dass außerhalb der Kirche ein Mensch kein Heil findet. Ja, das ist seitdem nicht mehr, okay, nicht mehr offizielle Lehre. Das
explizit auch in anderen religiösen Traditionen.
So. Genau. Und auch unter nicht-religiösen, korrigiere mich, wenn ich da.
Da müsste man jetzt nochmal genau hingucken.
Ja,
da weiß ich das gar nicht. Ne?
Aber ich meine nämlich, dass das, also es war, Nostra Aetate ist auch ein Gesprächsangebot an Atheisten. So, weil vorher wird das nicht. Also der Glaube an sich, an Gott und an die Tatsache, also für uns Gläubige, dass es Gott gibt, ich sage jetzt Tatsache, aber unser Glaube an Gott wird zum ersten Mal in diesem Dokument begründet. Davor war das nicht notwendig. Ja, so, weil klar war, Gott gibt es, fertig, aus. Wer sollte da einer
das war einer für die haben? Mehrheit. Ne?
Genau.
Jetzt ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten,
ist das nämlich
hat sich das mal eben
so. So, und dann wird also mit dieser Thematik wird dann jetzt erstmal umgegangen. Ne? Dann wird also eine lange Herleitung gemacht, wieso wir vernünftigerweise meinen, annehmen zu können, dass es Gott gibt. Und dann wird aber eben auch geguckt, wie kann man denn jetzt mit Atheisten in Dialog treten. Und das ist insofern spannend, als also das ist ja, ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass wir dann sagen, ja, dann aber bitte auch nicht in einem solchen Bereich arbeiten, denn nur weil du Atheist bist oder Agnostiker in deinem Fall, heißt es ja nicht, dass du nicht auch deswegen oder dass du nicht trotzdem christliche Gedanken haben kannst und oder christliche Taten tun kannst. Ja, das sagt Nostra Aetate nämlich, glaube ich, auch tatsächlich. Und in so ein paar Veröffentlichungen über die Frage von Religionsunterricht gibt es das auch ganz gerne mal. Nämlich die Idee, dass auch ein Buddhist ein echt guter Christ sein kann. Ne? Ohne es zu wollen in dem Punkt. Natürlich ist er für sich ein Buddhist, aber die Gedanken, die er hat, sind mit dem Christentum wunderbar vereinbar. Also im Prinzip ein sehr fernöstlich aussehender Christ, wenn man so möchte. Ne? Und das gibt es bei Atheisten auch, deswegen verstehe ich nicht ganz. Aber gut, okay.
Das, wenn man, kann man das natürlich, wenn man jetzt, je nachdem, wie man drauf ist als Christ, kann man das natürlich auch einfach wegwischen und sagen, hier, Johannes Evangelium steht da drin, ne, niemand kommt zum Vater außer durch mich und so, ne, sagt Jesus im Johannes Evangelium an einer Stelle und dann ist halt ja sowieso alles dummes Zeug mit anonymem Christentum und so, oder ist auf jeden Fall dann was Zweitklassiges, maximal. Ne?
Aber nur um das kurz einzuordnen, also wir werden das nicht lösen können. Ne? Und ich werde jetzt mich weder also für die eine noch für die andere Seite in die Bresche springen. Aber also wie gesagt, auch innerhalb der Kirche ist das durchaus ein Diskussionspunkt und auch ein Problem. Also es gibt nicht wenige Bischöfe, müsste ich jetzt raussuchen, gucken, ob ich es finde, die halt genau das auch bemängeln. Ne? Die einfach sagen, also das kann nicht sein, dass die, also die karitativen Mitarbeiter, dass die nicht irgendwie auch aus dem Glauben herausleben. Ich weiß gar nicht, einige sagen solche Sätze, weil sie hoffen, damit nochmal eine Evangelisierung der Mitarbeiter anstoßen zu können. Die anderen sagen, wir müssen das Arbeitsrecht dementsprechend anpassen, weil wir sonst, das ist ja die Konsequenz, wenn das ist auch ein bisschen so die Angst, fürchte ich. Mhm. Wenn nämlich alle, die gar nicht glauben in Wahrheit, konsequenterweise austreten würden aus der Kirche, hätte die Caritas ein Problem mit Mitarbeitern. Ja, so. Da wäre es sicherlich mal angebracht, nochmal so die Strategien zu überdenken. Ne? Das kann man tun. Wir dürfen sowas sagen, weil wir für die Caritas gar nicht arbeiten. Aber ich denke, so ehrlich kann man sein, so ehrlich ist die Caritas im Übrigen aber auch durchaus selber. Also da gibt es auch ganz gerne mal Gegenpositionen, aber es gibt Leute innerhalb der Caritas, die sich stark nach vorne stellen und sagen, also bitte, das kann und darf so nicht sein. Ne? So. Ich bleibe übrigens gerade noch mal kurz hängen.
Ja.
Bei dieser Einstelle, wo du vorhin sagtest, wo du dich mit den, waren es Evangelikale? Was waren denn? Waren das Katholiken? Der Typ, der mit Dinosaurierknochen sind
so ein großes Puzzle. Ach so, ich habe ihn jetzt nicht genau gefragt, aber er fuhr in eine Gegend, wo sehr viele von diesen kleinen Freikirchen umherspringen.
Okay, ja, das für mich klingt das nämlich eher evangelikal. Ich will nicht sagen, dass Katholiken solche Gedanken nicht auch haben können, sind mir aber seltener begegnet bisher.
Nee, ich glaube, da...
Okay. Ihr habt ja diesen Konsens,
Anführungszeichen. Kann ich nur eine große Cola kriegen? Danke. Entschuldigung.
Kein Ding, du hast Durst heute. Diesen Konsens gefunden, den man ja kennt aus katholischem Kontext, nämlich liebe den Sünde, aber hasse die Sünde. Ne? So, also diese Idee, dass Homosexuelle ja nichts dafür können, ne? Sie sollten sich dem enthalten. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Das ist auch in einem Dokument von 2003 immer noch drin. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Bischofskonferenz Veröffentlichung. Ne? Also so, das ist prinzipiell nicht gut zu heißen, aber wir dürfen die Menschen nicht verurteilen. Sie sollten halt gucken, dass sie sich den Akten da so ein bisschen entziehen. Typisch pastorale Frage, was macht das mit dir? Also wie geht es dir damit, wenn solche Leute sowas sagen?
Also ich finde das immer schon erstmal interessant, wenn mir das Leute sagen, die sich selbst dazu entschieden haben, dass Sexualität in ihrem Leben nicht mehr stattfindet.
Ja, das... Also, ich weiß nicht, ob die sich dazu entschieden haben. Ne? Also welche Art und Weise Sexualität in ihrem Leben stattfindet.
Naja, also zur Priesterweihe...
Nee, ich mach das Cola, meinte ich.
Ach, eine Cola, ja. Eine große. Ja.
Danke, sorry.
Ja, ist ja schlecht.
Müssen, wenn hier reinkommt, aufhören zu reden, weil das Paket echt laut ist. Ja, Priester, du warst jetzt gerade, also du sprichst gerade von Zölibat.
Genau.
Ja.
Das finde ich immer schon interessant. Ich finde es aber auch einfach so ein bisschen, ich finde das ein bisschen lebensfremd.
Okay.
Weil gleichzeitig, also ist es ja schon aus deren Argumentation ein hohes Gut, auch in Beziehungen zum Beispiel zu leben. Und ich würde mich zu der These versteifen, dass zu einem funktionierenden dass zu einem funktionierenden Beziehungsleben halt auch bestimmte Körperlichkeiten dazugehören. Mhm. Wenn man einfach auf eine Ebene weitergeht, die halt nicht mehr nur eine normale Freundschaft, sondern halt wirklich nur eine partnerliche Beziehung, die darauf ausgelegt ist, möglichst für den Rest deines Lebens füreinander Verantwortung und Sorge zu übertragen. Mhm. Ich kriege das immer sehr schwierig in meinen Kopf, muss ich gestehen.
Jo. Jetzt sind wir gerade ein bisschen gewandert. Also du kriegst schwer im Kopf, wenn jemand sich dafür entscheidet, Sexualität aus seinem Leben zu streichen. Oder?
Nein, wenn jemand das von anderen fordert.
Ah, okay. Okay.
Also von mir aus kann der Priester sich dazu entscheiden, dass das in seinem Leben mit Gott und sein Verhältnis zu seiner Gemeinde für sich auszublenden. Dann aber über die Sexualität anderer Menschen zu urteilen, finde ich immer ziemlich schwierig, um es mal freundlich zu formulieren.
Entspricht auch dem, was der Papst vor einiger Zeit im Flugzeug gesagt hat. Ne?
Raus aus den Betten der Menschen.
Nein, das oder das andere. Das und wer bin ich, dass ich diese Leute verurteile, jetzt mit Blick auf Homosexuelle und auch die Praxis. Mhm. So. Dann, da gibt es halt, also es scheint schon so zu sein, dass auch gewisse Leute in der kirchlichen Hierarchie sich wandeln, ne? Oder da eben auch dahinter kommen und feststellen, dass man wirklich, also sich einfach, was soll das, ne? Sich in das Schlafzimmer anderer Leute einzuschalten. Ne? Mhm. Also erstmal aus welcher Position heraus und dann zweitens, warum überhaupt? Ja. Ne? Gerade wenn das, was du, das war ja wirklich trefflich beschrieben, was du gerade über Beziehungen gesagt hast, ne? Und auch über die Wichtigkeit. So. Das war tatsächlich etwas, was ich sagen würde, das kann man mit Fug und Recht die christliche oder auch die katholische Position irgendwie nennen. Ne? Das ist ja nicht, das ist so. Und da ist auch wieder so eine eigentümliche Schizophrenie. Ich glaube, dass das natürlich vor allem auch historische Gründe hat, ne? Weil die Kirche einfach mal eine ganz andere Machtposition hatte und weil nur wenig Dinge so mächtig sind im Leben von Menschen wie halt grundsätzliche Bedürfnisse die das Menschsein so mit sich bringt. Und da ist Sexualität nur auf, einfach mal ein fetter Punkt.
Wir müssen halt auch einfach sehen, dass diese Sichtweise, die ich hier jetzt einfach mal so frank und frei heraus sagen kann, halt auch in Deutschland noch nicht so lange konsensfähig ist.
Ja, ja, und sogar eben, ja, so. sogar eben, also mir ist zum Beispiel ein Bischof, ein deutscher Bischof bekannt, der vor einigen Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in einer Talkrunde saß.
Ich meine, ja. Damals habe ich die noch geguckt, ja.
Und sich da eben auch zum Thema Homosexualität geäußert hat in einer sehr eindeutigen Weise, auch mit dem klassischen Argument, ja, kann man ja gerne sein, aber muss man nicht praktizieren oder soll man nicht praktizieren oder so. Ich weiß nicht, ich habe es damals nicht gesehen, aber es war halt dann auch groß in den Medien. Sondern egal, jetzt etliche Jahre später und auch nach einem Stellenwechsel dieses Bischofs habe ich den also mal dann live erlebt in einer Aula einer katholischen Schule. Beim Gespräch mit den Schülern und da stand dann also in der letzten Reihe in der Aula ein Oberstufenschüler auf, ging halt auch um Partnerschaft und Familie und alles Mögliche und outete sich da vor versammelter Mannschaft und meinte, ja, aber sagen Sie mal, ist ja noch nicht mal so, dass ich mich jetzt gegen Kinder entscheide oder so, sondern ich entscheide mich ja für das Zusammenleben mit dieser Person, ne? Mit all den Konsequenzen, mit Verantwortung übernehmen, mit füreinander Dasein, Leben teilen, das Ganze, was wir gerade schon da hatten. Und da hat dann derselbe Mann, der also, wie gesagt, einige Jahre vorher sich, hat dann gesagt, ja, das wäre ja auch erstmal grundsätzlich immer positiv zu bewerten, wenn Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. So, ne? Und das war ja auch ein relativ öffentlicher Raum. So, ne? Also da kann ich schon
womit
sagen.
Womit er natürlich auch wieder wunderbar die Frage offen gelassen hat, hat das dann als asexuelle Beziehung zu funktionieren?
Ja, aber was ihm ja zugute zu halten ist, ist, dass er es offen gelassen hat.
Ja, das stimmt allerdings. Ne? Also
das hat er an der Stelle tatsächlich explizit offen gelassen. Ich glaube, wenn er an der Stelle jetzt aber auch angefangen hätte,
Also ich möchte da tatsächlich, würde ich sogar so weit gehen, Folgendes zu sagen. Wenn jemand sagt, ich verurteile Homosexualität als solche, dann kann er das ja gerne machen, solange er auch, also wenn er das biblisch begründet oder christlich begründet, solange er sich einen Satz eben auch auf die Stirn tätowiert, auf den nämlich steht, richte nicht auf, dass du nicht gerichtet wirst. Also er kann das gerne ablehnen, aber er soll einen Teufel tun und anderen Leuten das also vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Also er kann das für sich ablehnen und sagen, wenn ich homosexuell wäre, ich würde mich zur Asexualität entscheiden. Wenn er meint, dass er das tun muss, soll er das gerne machen, aber er soll die Finger davon lassen, anderen Leuten das vorschreiben zu müssen.
Nee, zumal es ja auch tausend andere Stellen, um das kurz wirklich, andere Stellen in der Bibel gibt, wo das explizit gemacht wird. Also zum Beispiel, der kann man sehr leicht missverstehen, gibt es diverse Stellen. Also wenn ich es eigentlich guck mal nach, Nachweis kommt in den Shownotes, mein ist die Rache, spricht der Herr.
Ja.
Also da geht's genau, das hört sich erstmal brachial an, ne? Aber das entzieht eigentlich, wenn man es denn wirklich ernst nimmt, jeder menschlichen Instanz und jedem einzelnen Menschen die Möglichkeit eines letztgültigen Urteils. Ne? So, also Verurteilung im Sinne von so ist damit eigentlich nicht drin. So.
Plus liebe deinen Nächsten.
Ja, genau. Richtig, genau.
Womit wir aber dann doch ganz kurz nämlich noch auf ein Thema gestoßen habt, was in dem Kontext auch nochmal ganz interessant ist, nämlich die Frage, inwieweit ist eigentlich der Entscheidungsspielraum, wenn ich an mir merke, dass ich homosexuell bin. Mhm. Und da bin ich auch wieder aus dem Siegener Kontext aufgrund von einer ganz schwierigen Thematik drauf gestoßen worden. Es gibt nämlich gerade von diesen sehr rigiden freikirchlichen Gemeinden Organisationen wie Wüstenstrom.
Das ist so. Nie gehört, okay. Nee, aber habe ich auch noch nicht gehört, aber ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Erzähl mal.
Das sind Einrichtungen, die versprechen, Homosexualität heilen zu können. Ja,
genau, das okay. Ich wusste. Ah.
Und die sind natürlich gerade in diesen Regionen sehr beliebt, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn da ein Jugendlicher auffällig wird, dann wird er dorthin geschickt und ich glaube, sie bezeichnen es als eine Art der Psychotherapie, aber ich glaube, es lässt sich ganz gut dadurch zusammenfassen, dass die einfach den ganzen Tag vorgehalten bekommen, wenn sie so leben, ist das Sünde und sie kommen in die Hölle.
Ja, ja.
Diese okay. Leute gehen da häufig gebrochen raus, geben sich allergrößte Mühe, dort sich irgendwie wieder einzufügen, gehen in der Regel dann auch wirklich eine ganz normale Ehe ein, kriegen Kinder, machen einen normalen Job. Und ich habe mit dem Sozialpädagogen, der dort im schwul-lesbischen Zentrum gearbeitet hat, mich unterhalten. Der meinte, das geht dann in der Regel so 5 bis 10 Jahre gut. Mhm. Und dann kollabiert das gesamte System und die sitzen bei ihm. Und er kann sie dann erstmal mit in die Psychiatrie begleiten, weil halt wirklich massive Schizophrenien und andere Problematiken auftreten.
Und in dem Fall ist halt nicht nur die eine Person, die dann daran leidet, ganz massiv leidet, ne? Ja. Weil eine Schizophrenie ist jetzt mal, da kannst du mal, ne? Da ist also kein Vermögen, sondern da hängt dann eben auch noch die ganze Familie dran. Also der Partner, die Partnerin oder
die Frau,
die Kinder. Ne?
Also selbst wenn du es schaffst.
Also ist das eine Einrichtung zur Vervielfältigung von Leid.
Ja. Letztlich, ne? Unglaublich.
Lässt sich so zusammenfassen. Die haben aber, wenn ich mich richtig erinnere, damals für einen ihrer Kongresse auch Räumlichkeiten der Uni in Marburg, glaube ich, damals zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist jetzt auch, das muss so 2008 oder sowas gewesen sein.
Okay.
Genau, das weiß ich nicht mehr. Also das war jetzt nicht mit der Uni assoziiert, aber die haben denen schon auch Räume zur Verfügung gestellt, um sich darüber auszutauschen.
Ja, gut.
Ja. Okay. Worum es mir aber eigentlich ging, ist einfach nochmal zu sagen, das ist halt keine Lappalie. Mhm. Sondern homosexuell zu sein bedeutet halt schlicht und ergreifend, sich in Menschen zu verlieben, wie alle anderen Menschen das auch tun, nur dass das gesellschaftliche Bild einem eben sagt, das ist das falsche Geschlecht.
Wir haben, das ist mir letztens, hatte ich diesen Gedanken in der Diskussion um genau dieses Thema. Ich komme immer mehr und mehr zu der Überzeugung, dass wir da ein argumentatives Loch haben auf christlicher, / gläubiger Seite. Wir argumentieren in aller Regel, dass die einzig legitime Verbindung zweier Menschen, die zwischen Mann und Frau ist, weil sie dazu geeignet ist, auf natürlichem Wege Nachkommenschaft hervorzurufen, was ja ein göttlicher Auftrag ist. Seid fruchtbar und vermehret euch. So. Mhm. Das konstituiert im Übrigen auch die sakramentale Ehe im Katholischen, ja, weil da wird halt gesagt, da ist grundsätzlich dieses neue Leben, spielt da eine Rolle, ist auf Nachkommenschaft ausgerichtet, heißt es ja auch heute noch im Kirchenrecht. Wenn wir jetzt argumentieren wollen, in irgendeiner Art und Weise, dass gleichgeschlechtliche Ehen nicht vielleicht den gleichen Rang bekommen, aber zumindest einen ähnlichen Rang bekommen, ja, dann fällt ja das Argument der Nachkommenzeugung wohlgemerkt, nicht des Erziehens, da brauchen wir es gar nicht überzählen, aber der Nachkommenerzeugung, weil darum geht es, fällt ja weg. Mhm. Hätten wir also nicht mehr. So. Und jetzt bitte nicht drauf losprügeln, aber das ist genau die Argumentation in den USA. Wenn das einzige Argument für die Legitimität einer Partnerschaft zwischen zwei Personen ist, dass die sich lieben, dann kannst du auch Inzest, also inzestiöse Verbindungen rechtfertigen. Mhm. Dann könnte man tatsächlich, und das gibt es ja alles, dann könnte man Sodomie rechtfertigen, dann könnte man Pädophilie rechtfertigen, weil man, ne, also die Pädophilen würden sagen, wieso, der liebt mich doch.
Wobei der,
ja. So, man kann, da kannst du eine Schranke einbauen und kannst sagen, erstmal muss das Gegenüber muss zu liebefähig sein und das nehmen wir bei Minderjährigen nicht an. Ja,
muss sowas wie Erwachsene, genau,
so, oder Reife. Ne? Ich sage nur, es gibt die Frau, die Berliner Mauer geheiratet hat. Existiert. Objektophil nennt sich das. Ist alles da gewesen. Existiert, suche ich raus den Artikel, aber ich habe es in einem Buch gelesen. Hochspannend tatsächlich die Story. Gibt es alles. So, ne? Also, was ich behaupte, das Argument, die zwei lieben sich, macht es schwer, eine Abgrenzung zu finden gegenüber Beziehungen, die aus ganz anderen Gründen, zum Beispiel genetischen Gründen, eher ungünstig sind. Ja, so. Und da fehlt uns einfach ein Argument.
Und deswegen fallen wir immer so unglaublich gerne auf das traditionelle Argument zurück. Ja, die müssen Nachkommen zeugen können. Mit den gewohnten Konsequenzen. Yeah.
Ne? Also zum Beispiel der Problematisierung von Homosexualität.
Mhm. Ja. Erstens, nach meinem Wissen spricht man im professionellen Kontext nicht mehr von Pädophilie, sondern von Pädosexualität und Pädokriminalität.
Okay, ja, lass mich gerne korrigieren.
Das ist mir einfach relativ wichtig, weil das Anhängsel viel heißt halt freundlich.
Okay.
Und es ist eine Verniedlichung.
Okay.
Ne? Es gibt Leute, die sind pädosexuell, das heißt, sie haben eine einfach die Neigung.
Ja.
Das sagt aber noch nichts dazu aus, ob sie das ausleben. Und es gibt Leute, die sind pädokriminell, das heißt, die vergehen sich auch an Kindern.
Das heißt, ich muss meinen Satz von vorhin korrigieren auf, das würde Pädokriminalität Tür und Tor öffnen?
Ja.
Gut, okay.
Ja. Ja.
Genau. Dann merke ich mir jetzt.
Zweitens finde ich das Argument schwierig zu halten, wenn sich, und das sehen wir in Deutschland ja vermehrt, heterosexuellen Ehepaare ihres Eheauftrages enthalten und keine Kinder mehr zeugen.
Ja, richtig, natürlich. Ich habe auch nicht gesagt, also ich habe da keine Antwort drauf.
Nein, ich
habe nur gesagt, da fehlt uns ein Argument.
Genau, ich mache das auch gar nicht dir zum Vorwurf, sondern das ist eben genau die andere Seite, die zu betrachten ist. Würde man dieses Argument durchziehen wollen, müsste man erstmal davon ausgehen, dass die Eheleute das dann auch wirklich so tun und die demografischen Zahlen in Deutschland zumindest sagen, das tun sie mittlerweile nicht mehr. Viele tun es, ohne geheiratet zu haben oder sonstige Dinge dazu. Das ist ein interessantes Spannungsfeld.
Klammer auf, Ausschluss von Nachkommenschaft ist, zumindest im katholischen Verständnis, ein Ehehindernis. Ne? Also kann man nicht katholisch heiraten, wenn man...
Genau, sagt, wenn du von vornherein sagst, ich will keine Kinder.
Keine Kinder.
Ja, ja gut, aber das,
katholisch nicht
heiraten. Das ist dann aber im Endeffekt auch wieder wie bei dem Thema, was wir zum Arbeitsrecht hatten. Wenn du die schöne Zeremonie haben willst, dann sagst du es dem Priester halt
nicht. Ja, genau.
Ja gut, wobei, da werde ich immer so ein bisschen piekig, ehrlich gesagt. Also wenn Leute nur wegen einer schönen Zeremonie kirchlich heiraten, dann sage ich, liebe Leute, geht woanders hin. Also das ist ein kirchliches Angebot, das etwas mit Glaube und Gott zu tun hat. Ihr heiratet bitte kirchlich, weil Gott ein Teil eurer Ehe sein soll. Aus dem Grund habe zumindest ich geheiratet. Also kirchlich geheiratet. Ja, und es gibt inzwischen andere Möglichkeiten. Also man kann an wunderbaren Orten ganz tolle Partnerschaftszeremonien haben, die nichts mit Christentum zu tun haben. Und da werde ich immer so ein bisschen, wie heißt das Wort für Glauben verteidigen? Sag mal schnell.
Glauben verteidigend.
Ja, nein, ja, schon, aber da gibt's
apologetisch.
Dankeschön, das habe ich gesucht. Apologetisch, einfach weil, ich kenne diesen Satz tatsächlich, ne, auch von einer Ex-Freundin von mir, auch einmal Prinzessin sein. Also das mag ich nicht gerne, sondern wer das schön haben will, bitte gerne feiert eure Partnerschaft, wenn Gott darin keine Rolle spielen soll, gibt es Möglichkeiten, nutzt die. Und dann sage ich immer so, also wenn ihr das wirklich vom Herzen her mit Gott in Verbindung bringen möchtet oder das zumindest versuchen wollt, dann sind wir da total offen. Aber bitte nicht nur wegen der tollen Zeremonie vorgeben, etwas zu sein, was ihr nicht seid. Das ist einfach nicht schön.
Ne? Gehe ich mit. Punkt 2 ist natürlich dann auch nochmal der familiäre Druck, der dann bisweilen hinterstehen mag. Ne?
Gut, also aber da bin ich jetzt mal so dreist zu sagen, da können wir nichts für.
Ja.
So, ja,
aber Schuld zu verteilen macht in dem Kontext wahrscheinlich auch nicht so viel.
Richtig. Ja, da hast du auch vollkommen recht. Das ist so. Das existiert auch, erlebe ich bei Firmungen ganz häufig. Ne?
Ja.
Das, also, ja.
Fahrrad.
Ja, ich finde das immer so schade, weil das wäre eigentlich eine Chance, tatsächlich nochmal wieder über Glaube zu reflektieren und die eigene Verbindung zu Gott. Und Firmenunterricht, zumindest den ich mitkriege, hat auch immer die Option, mittendrin festzustellen, ne, will ich nicht, finde ich blöd, dann darf derjenige gehen, er darf auch gerne wiederkommen, aber niemand zwingt ihn zu irgendwas, zumindest nicht von kirchlicher Seite. Und dann sehe ich meistens die Tante oder die Oma oder die Mutter dahinter stehen, meistens Frauen witzigerweise, die dann wirklich sagen, jetzt musst du aber. Ne, so. Also das ist...
Gefilmt bin ich übrigens dann schon nicht mehr.
Ah, okay.
da habe ich für mich dann irgendwie schon so, also ich habe noch die Kommunion habe ich noch mitgenommen, weil das war einfach unter allen Kindern allgemein bekannt. Mhm. Wenn man zur Kommunion geht, gibt's viel Geld und ich hatte ein wunderschönes neues Fahrrad, das nahm man irgendwie mit. Firmung habe ich mir dann auch schon die Frage gestellt, was soll das eigentlich? Und habe das dann einfach, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das dann meiner Großmutter untergejubelt haben, die halt wirklich sehr katholisch war. Ich glaube, wir haben das sehr dezent unter den Tisch fallen lassen.
Ich würde nur sagen, was mir gerade eingefallen ist, wenn mich jemand darauf hinweist, dass ja mein kirchlicher Auftrag als verheirateter Ehemann wäre, Kinder zu zeugen, dann frage ich ihn mal zurück, wie viel Beischlaf pro Woche hält sie denn für angemessen? weil das muss er eigentlich, muss er das ja kontrollieren. Also ich müsste ja jetzt der Logik nach nachweisen, dass ich es versuche.
Ja, ne? So. Aber dann wäre ja eigentlich wichtiger nachzuprüfen, ob du denn weißt, an welchem Tag im Monat der Eisprung und so.
Ja, das kommt dazu. Kann man ohne weiteres, also das da muss man, ja, ein bisschen, da, muss man ein bisschen messen regelmäßig, aber das
kann ja, schon aber wissen. Ich vielleicht bastle ich mal so eine Tabelle und hole die raus und sage, ich kann erst wieder in 4 Tagen meine Pause haben. Vorher macht es keinen Sinn.
Ja.
Da ist es ja nur Spaß.
Ja, war ja auch lange Zeit eine Argumentation, ne? Ja. Also Sexualität hat halt eh schon mal nur stattzufinden, um damit Kinder zu zeugen. Was natürlich auch wiederum beweist, dass die Homosexuellen den ganzen Tag Sünde betreiben.
Da sind wir Gott sei Dank drüber hinweg. Also tatsächlich ist, ich habe dieses Dokument immer noch nicht wiedergefunden. Ich weiß aber ganz sicher, dass ich es gesehen habe. CEC auch. Ja. Aber also es gibt tatsächlich auch nochmal, ich meine in der Veröffentlichung auch von der Deutschen Bischofskonferenz, wo nochmal kurz die Rolle von Sexualität besprochen wird. Und da ist Nachkommenzeugen ist eine von vielen und darunter steht zum anderen. Seinen Partner anerkennen, als Partner wertschätzen, Liebe vermitteln. Über Sexualität. Und also noch irgendwie 5, 6 andere Punkte, die alle nichts mit Nachkommenzeugen per se zu tun haben, die darin münden können, aber die nicht der Hauptgrund sind. Das ist, das fand ich ein wunderbares Dokument, das zu sehen, weil einfach nochmal deutlich wird, was da, welche Bandbreite da eigentlich noch so ist. Ne? So, ich guck's nochmal nach, ich hoffe, ich find's wieder. Aber auch der CEC, also das Kirchenrecht ist inzwischen ja davon weg. Das haben wir auch jetzt schon das ein oder andere Mal dann erwähnt.
Die Wirtin spült schon.
Oh Gott, müssen wir gehen?
Ja, ist ja auch, geht auf 10.
Ach du meine Güte, wie lange haben wir denn auf hier? Sag nicht bis 10.
Keine Ahnung, aber ich bin, das Schlimme ist, wir könnten, nein, das Schöne ist, wir könnten ewig weiter.
Das ist so.
Weiterreden.
Oh Gott, jetzt müssen wir, das ist ja total abrupt jetzt. Gibt's letzte Worte, wenn wir jetzt tatsächlich jetzt sagen, wir machen den Schluss?
Das kommt so klar.
Ja. Ist das okay? Entschuldigung, es war jetzt, aber Flo hat recht. Ja.
Jetzt, wo ihr es sagt, sie verhält sich auffällig.
Gab es irgendetwas, was dir noch besonders wichtig war, jetzt, bevor wir das jetzt unter Tisch fallen lassen? Also wenn ich so im Kopf deine E-Mail durchgehe und auch vielleicht noch im Bildschirm. Ich meine, wir hätten eigentlich nahezu alles erzählt, aber vielleicht gibt es ja noch etwas, wo du sagst, das musst du wirklich unbedingt loswerden.
Nee, ich meine, wir sind mit allem durch.
Okay, in Ordnung.
Ja, Mensch. Herzlichen Dank, dass du mich auf den Weg gemacht hast.
Das, ja, ich. Total super. Ist das denn schon der zweite Dortmunder? War der?
Ja, es kommen interessanterweise. Also die beiden Stammtischfolgen, nein, also 2 von 3 Stammtischfolgen, die wir bisher hatten, das ist jetzt die dritte, zweimal ist bereits ein, na gut, auch nur wohnhafter, ne?
Aber trotzdem.
Dortmunder gekommen zur Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus.
In Gelsenkirchen, und Sie können nicht sagen, dass wir Sie nicht gewarnt
haben. Aber heute haben wir uns ja auf neutralem Boden getroffen, hier im wunderschönen Schwatten-Borbeck.
Genau. David, ganz, ganz herzlichen und lieben Dank.
Es war mir ein Vergnügen.
Freut uns sehr. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Nee, wir wissen nämlich nicht, das kann ich schon tatsächlich auch durchaus aufs Band sprechen, wir wissen nicht, wann die Folge kommt. Wir von unserem Konzept her kommen jetzt noch irgendwie 1, maximal 2 Folgen dazwischen. Deswegen mache ich jetzt mal keine Hausmeisterthemen am Ende, weil die, wenn wir das dann veröffentlichen, im Zweifelsfall schon lange veraltet sind. Lassen wir es erstmal dabei. Wenn noch irgendwas wichtig ist, schneiden wir es hinten dran.
So machen wir das.
So tun wir das. Und jetzt sagt Flo, wie immer, die Abschiedsworte sprechen.
Ja, habe ich ja schon halb. Ne? Danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und auf eure liebe Nachbarinnen, euren lieben Nachbarn. Auch jetzt nicht im Sinne von Kontrolle, sondern halt
liebend,
dass euch das gut geht und so. Und dann bis zum nächsten Mal bei der Gretchenfrage.
Bis dann.